Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer willkommen an diesem Fußball-Europa-League-Abend. Zwei Spiele mit deutscher Beteiligung heute. Hoffenheim ist gerade in den letzten Zügen gegen Gent. Deshalb warten wir dann noch auf den Spielbericht. Da kann in Richtung Gruppensieg aber nichts mehr anbrennen. Am früheren Abend empfing Leverkusen Slavia Prag. Für die Rheinländer ging es noch um den Gruppensieg und den gab's zum 4:0-Erfolg dazu. Christian Schulze.
Der beeindruckende Lauf von Bayer Leverkusen geht weiter und weiter. Der Gruppensieg in der Europa League gelang mit einem Torrekord. Durch die 4 Treffer gegen Slavia Prag schoss Bayer in der Gruppenphase stolze 21 Tore, so viele wie kein deutsches Team je zuvor. Leon Bailey per Doppelpack in der ersten Halbzeit, Moussa Diaby nach einer Stunde und Karim Bellarabi in der Nachspielzeit waren dabei die Schützen. In einem Spiel, das Leverkusen gegen einen harmlosen tschechischen Meister von Beginn an im Griff hatte. In der zweiten Halbzeit brachte Trainer Peter Bosz sogar 3 Spieler aus der U19 und konnte so einige Stammspieler noch für die nächsten Aufgaben in der Bundesliga schonen.
Es hat ja eine gewisse Tradition, dass ein Chef des Fußballweltverbandes Strafermittlungen ausgesetzt ist. Was zynisch klingt, ist schlicht die Wahrheit. So war es bei Sepp Blatter und so ist es auch mit Gianni Infantino. Letzterer ist der amtierende FIFA-Präsident. Und jetzt kommt noch mehr Ärger von der Justiz dazu. Thomas Kistner berichtet.
Gianni Infantino hat ein neues Problem mit der Schweizer Justiz. Seit Juli läuft bereits ein Strafverfahren gegen den Boss des Fußballweltverbandes FIFA wegen Anstiftung zur Amtsverletzung. Nun soll eine weitere Strafermittlung folgen. Darauf drängt der Schweizer Sonderstaatsanwalt Stefan Keller. Dieser teilte am Donnerstag offiziell mit, er habe Hinweise auf kriminelle Aktivitäten des FIFA-Präsidenten im Kontext eines anderen Falles gesammelt. Infantino hatte sich im April 2017 für den Heimflug von einer Dienstreise aus Suriname nach Genf einen über 200.000 Dollar teuren Privatjet bewilligen lassen. Zur Begründung des Fluges machte sein Assistent falsche Angaben beim Compliance-Chef der FIFA, Thomas Fesel. Infantino hätte ein Meeting mit UEFA-Präsident Alexander Čeferin erreichen müssen. Aber dieser Termin, 6 Tage nach dem angeblichen Treffen, war frei erfunden. Čeferin weilte an besagtem Tag im fernen Armenien. Ein Meeting hat es nie gegeben. Die FIFA hat den Vorwurf der Unwahrheit nie bestritten oder erklärt. Trotzdem behauptet sie, der Flug sei regelkonform gewesen. Zu diesem Urteil gelangte, trotz eindeutiger Aktenlage, später auch die Chefermittlerin des FIFA-Ethikkomitees. Sie erteilte Infantino einen Persilschein ohne detaillierte Begründung. Einige der damals Beteiligten hat sie nie befragt. Auch Ethikchef Fesel entschied in einem anderen dokumentierten Fall nicht unabhängig, sondern auf Weisung aus Infantinos Büro. Nun spricht Sonderermittler Keller von klaren Hinweisen auf ungetreue Geschäftsführung. Eine solche wäre gegeben, wenn die mit bis zu 300.000 Dollar pro Jahr hochdotierten FIFA-Aufpasser nicht unabhängig wären. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit legt Keller die Messlatte besonders hoch. Die neuen Vorwürfe fallen wohl nicht in Bundeszuständigkeit. Daher soll ein weiterer Sonderstaatsanwalt berufen werden.
Die FIFA ließ gerade in einer Mitteilung wissen, die Aussage sei sowohl böswilliger als auch diffamierender Natur und zeige eine extreme Voreingenommenheit, hieß es. Das Grenze an Rufmord, man werde alle notwendigen rechtlichen Schritte eingeleiten. Aus Protest gegen Chinas Umgang mit den Uiguren ist Fußballweltmeister Antoine Griezmann mit sofortiger Wirkung aus seinem laufenden Sponsoring-Vertrag mit dem chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei ausgestiegen. Griezmann reagierte damit auf Berichte über die Verwicklung des Konzerns in die staatliche Unterdrückung der muslimischen Minderheit. Die deutschen Skispringer können Stand jetzt mit einem weiteren Heimspiel Anfang Februar planen. Der ursprünglich für Sapporo in Japan vorgesehene Weltcup wird in Klingenthal ausgetragen. Heute gab es die Qualifikation zur Skiflug-WM in Planitza und da hat Markus Eisenbichler seine starke Form bestätigt. Martin Thiel.
Markus Eisenbichler hat in der Qualifikation gezeigt, dass er zu den Top-Favoriten bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Slowenien gehört. Im Flutlicht und Nebel von Planica flog er in der Qualifikation 225,5 Meter weit, das bedeutete Platz 1. Eisenbichler, der seit Saisonbeginn in bestechender Form ist, unterstrich damit seine Ambitionen auf den Weltmeistertitel. Der größte Konkurrent für den Weltmeister von Seefeld dürfte wie erwartet Halvor Egner Granerud aus Norwegen sein. Er belegte hinter dem Österreicher Michael Heiböck Platz 3. Granerud hat die letzten 3 Weltcups gewonnen und ist im gelben Trikot des Weltcup-Führenden nach Slowenien gereist. Auch das deutsche Mannschaftsergebnis ist mehr als erfreulich. Mit Karl Geiger Platz 4 und Pius Paschke Platz 9 zeigten 2 weitere DSV-Springer, dass sie um Medaillen mitkämpfen können. Als 4. deutscher Springer wurde Konstantin Schmid für den Einzelwettkampf nominiert. Auch er qualifizierte sich mühelos.
Und jetzt haben wir den Spielbericht Hoffenheim gegen Gent 4:1. Stefan Kerstold.
Die TSG Hoffenheim beendet die Gruppenphase in der Europa League mit dem 5. Sieg. 4:1 der souveräne Erfolg gegen KAA Gent, den belgischen Vizemeister. Bereits in der ersten Halbzeit war eigentlich alles klar. Maximilian Bayer, der 18-Jährige, zum 1:0. Dann Robert Skro nach glänzender Vorarbeit von Dennis Geiger zum 2:0 Pausenstand. Der überragende Bayer setzte dann mit dem 3:0 kurz nach der Pause noch einen drauf und bereitete dann sogar noch das 4:0 von Andrej Kramaric vor. Der Torjäger wurde eingewechselt. Kleiner Schönheitsfehler. Dann in der 81. Minute trafen die Gäste durch den eingewechselten Fortuna zum 4:1 Endstand. Die TSG Hoffenheim also souverän in der Zwischenrunde, die Auslosung dann am kommenden Montag.
Der Europäische Handballverband hat wegen Verstößen gegen das Hygieneprotokoll bei der Frauen-EM in Dänemark bislang 5 Verwarnungen ausgesprochen gegen Tschechien, Serbien, Kroatien, Spanien und Russland. Jeder weitere Verstoß gegen die Anti-Corona-Regeln werden mit dem Turnierausschluss sanktioniert. Die Hauptrunde startet jetzt. Thorsten vom Wege.
Ab sofort nur noch Endspiele. Das ist nicht nur die Devise, das ist für Deutschlands Handballerinnen nach dem Stolperstart bei der EM eine schnöde Tatsache. Aber die Vorrunde ist abgehakt, jetzt gilt's gegen Ungarn, Holland und Kroatien. Da die Direktvergleiche bei Punktgleichheit zählen, kann die DHB 7 das Halbfinale aus eigener Kraft schaffen. Es kann aber auch schon nach dem ersten Spiel praktisch vorbei sein. Mit dem Medaillentraum. Interessant ist erstmal, dass die Deutschen heute spielfrei haben. Das war ursprünglich ganz anders geplant und überraschte auch Emily Börk.
Also klar ist, glaube ich, dass wir auch gerne den Normalspielplan genommen hätten. Ja, offenbar ist es jetzt geändert worden.
Sicherlich, weil Frauenhandball in Ungarn im Fernsehen gezeigt wird. Börk und Kreisläuferin Juliane Behnke spielen bei Ferencváros Budapest. Für sie ist deshalb der Hauptrundenauftakt gegen die Ungarinnen, zudem noch gecoacht von Heimtrainer Gabor Elek, ein besonderes Spiel.
Ungarn kennt uns natürlich, da hat Gabo auch ein persönliches Interesse, genauso wie Jule und ich natürlich, dass wir da richtig gut aussehen beim Spiel.
Naja, möglichst 2 Punkte sollen rausspringen für das Team von Henk Groner, dann bleiben die Chancen intakt. Die weiteren Gegnerinnen sind der noch schwächelnde Weltmeister Niederlande am Montag und zum Abschluss am Dienstag dann Kroatien.
Ein Sportdachverband ist zum Beispiel Servicestelle und Lobbyist für seine Mitgliedsverbände aus allen Sportarten. In Deutschland hat es bis zur Gründung des Deutschen Sportbundes langjährige Diskussionen gegeben, wie der gemeinsame Nenner für die Turner, den Spitzen-, Breiten- und Arbeitersport aussehen könnte. Am 10.12.1950, heute vor 70 Jahren, wurde in Hannover der Deutsche Sportbund begründet. Jessica Sturmberg blickt zurück.
Bei der Gründung des Deutschen Sportbundes am 10. Dezember 1950 ging es darum, etwas aufzubauen, was heute wie selbstverständlich erscheint. Eine Dachorganisation für den Sport, getragen von den Fachverbänden und Landessportbünden und keine Herrschaft von oben nach unten wie in der Nazizeit oder eine Zersplitterung wie in der Weimarer Republik, die ebenso wenig erstrebenswert war, wie Gründungspräsident Willi Daume erklärte.
Es gab konfessionelle Sportverbände, es gab den Arbeitersport, es gab den bürgerlichen Sport, es gab sogar einen kommunistischen Sport. Und das Einigungswerk von Hannover hatte zunächst mal den Sinn, dass es im gespaltenen Deutschland auf unserer Seite eine Organisation geben sollte, bei der alle zu Hause sein konnten.
Das waren sie in der Bundesrepublik und hofften die ersten Jahre auch noch, dass der Kontakt zu den Menschen in der DDR aufrechterhalten werden könnte. Doch statt Gemeinsames entwickelte sich Konkurrenz und ein gefährliches medizinisches Wettrüsten. Es gab Doping auf beiden Seiten, unterschiedlich organisiert. Nach der Wiedervereinigung war es Manfred von Richthofen, der dem weiter grassierenden Doping den Kampf ansagte.
Wir werden bei der Dopingbekämpfung keinen Schritt zurück tun.
2006 ging der Deutsche Sportbund zusammen mit dem Nationalen Olympischen Komitee im Deutschen Olympischen Sportbund auf. Leidenschaftliche Debatten wurden über das Für und Wider geführt und der damals noch frisch ins Amt gewählte Präsident des Deutschen Skiverbandes, Alfons Hörmann, argumentierte dagegen.
Und das sage ich als einer, der heute das erste Mal in diesem Kreis mit von der Partie ist, der nichts isst und nichts werden will in diesem Kreis. Insofern keine Motive hat als die, die ihm die heimatliche Verbandsbasis mit auf den Weg gegeben hat.
7 Jahre später übernahm er das Präsidentenamt von Thomas Bach, der von dieser Position aus weiter zum IOC und dort ins höchste Amt zog. 70 Jahre nach der Gründung steht der DOSB vor einer neuen großen Herausforderung, der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken.
Und das war der letzte Beitrag in Sport aktuell für heute. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.